Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Voitsberg. Ich bin Dorothea Sauer und heute gibt es wieder eine Folge aus der Reihe Medizin zum Anhören mit Dr. Moser, Landarzt mit einer Praxis in Bernbach und Doktor der medizinischen Wissenschaft. Schön, dass du wieder bei uns bist.
Wieder herzlichen Dank für die Einladung.
Heute geht es ums Fasten. Und wir möchten gerne gemeinsam darauf schauen, wie geht Fasten überhaupt, welche Wirkung kann Fasten haben und für wen ist Fasten eine gute Möglichkeit, die eigene Gesundheit zu fördern. Und wir nehmen jetzt einmal an, es ist heute 19 Uhr am Abend, ich hätte heute mit dem Fasten begonnen. Was würde sich gerade in meinem Körper abspielen, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich Hunger hätte?
Also prinzipiell kann man davon ausgehen, dass der Fasteneffekt, und das werden wir uns dann noch genau anschauen, was das genau für Effekte sind, dass die nach circa 12 Stunden nichts essen beginnen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch weiß, weil es ja oft so geredet wird, ja, ich habe jetzt 4 Stunden nichts gegessen und dann esse ich wieder was und dann wieder 4 Stunden. Das ist nicht wirklich ein Fasteneffekt. Ja? Das heißt, der echte Fasteneffekt beginnt, wenn ich 12 Stunden lang nichts gegessen habe. Und was dann beginnt, das ist dieser klassische Fasteneffekt auf zellulärer Ebene, also wo die Zellen in dieses Fasten hineinrutschen, und das ist diese Autophagie. Autophagie vom griechischen Autos und Phagos, vom Selbst aufessen. Das bedeutet, die Zelle tut sich nach innen richten, weil sie von außen nichts bekommt und beginnt dann den Zellmüll, der herumliegt, weil sonst nichts anderes da ist, aufzufressen. Und dieser Prozess hat man immer mehr Hintergründe und sieht man immer mehr in der Forschung, dass das für die Zellen eine Art von Verjüngungseffekt haben kann, weil Entzündungsprozesse abgebaut werden und verschiedenste Dinge, die für die Zelle belastend sein kann, werden einfach entfernt.
Nehmen wir jetzt an, ich hätte 5 Tage durchgehalten. Was hätte ich denn erlebt, körperlich, psychisch und mental?
Also wenn man 5 Tage lang zum Beispiel Gemüsesuppen fastet, dann wird man sicher mal die ersten 1,5 Tage schaffen das die meisten Leute ganz gut. Und dann denkt man sich, ja, das ist eine sehr lockere Geschichte. Und so nach 1,5, 2 bis 2,5 Tagen kommt dann manchmal diese Fastenkrise, wo man dann plötzlich merkt, Schwäche, Blutdruckabfall, Kopfschmerzen. Das gehört eigentlich dazu. Und da muss man sagen, wenn man halbwegs gesund ist, dann kann man durch diese Fastenkrise auch ganz gut durchschreiten, wenn man ein paar Tipps und Tricks im Kopf hat, wie man das Ganze gut überbrückt. Wichtig ist, diese Fastenkrise ist in wenigsten Fällen bedrohlich, sondern wenn man das richtig macht, dann schreitet man durch diese paar Stunden durch und danach kommt es dann meistens zu diesem Fasten hoch, wo die Leute sich dann wirklich überflügelt und glücklich fühlen.
Du fastest ja auch regelmäßig?
Ja.
Wann hast du damit begonnen?
Ich habe das erste Mal gefastet im Jahr 2014.
So genau weißt du das
noch? Ja, ich kann mich noch genau erinnern. Und das war eigentlich so ein bisschen eine spontane Entscheidung, dass ich das einmal ausprobiere. Und für mich hat das dann etwas sehr, sehr Veränderndes. Es war eine unglaublich tolle Erfahrung, dieses Fasten hineinzuholen. Und seitdem mache ich das regelmäßig und immer wieder. Also Intervallfasten, dazu kommen wir eh noch. Aber dieses Fasten im Alltag habe ich dann eigentlich auch umgesetzt und mache das mittlerweile täglich. Und das ist auch keiner Art und Weise belastend für mich. Also das ist ja das, was so schön ist. Wenn man das einmal umsetzt, dann ist das ja etwas, was man im Alltag super umsetzen kann.
Was war das längste Dauer, wo du gefastet
hast? Ich habe einmal 10 Tage lang nur Wasser getrunken. Ja, hat auch funktioniert, ist dann schon ein bisschen härter, muss man sagen. Und dann sollte man schon auch seinen Körper gut kennen und man sollte schon seine Erkrankungen kennen. Also man sollte aufpassen, wenn man chronische Erkrankungen hat. Also das sollte man nicht so ungeschaut, blind einfach machen, sondern muss man schon wissen, was man tut. Aber auch das habe ich sehr gut überstanden und war eine tolle Erfahrung auch.
Du hast schon die Autophagie erwähnt, dieser Effekt auf zellulärer Ebene, der da im Fasten passiert. Gibt es da auch noch auf psychischer Ebene, auf mentaler Ebene Effekte, die neben dem biologischen passieren beim Fasten?
Ja, also wir wissen ja, das Fasten wird ja seit Jahrtausenden gemacht und vor allem aus spirituellen Gründen wurde das eigentlich immer gemacht. Also die gesundheitlichen Effekte sind in den letzten Jahren natürlich in unserer modernen Gesellschaft verwendet worden und auch vor Jahrhunderten hat man immer wieder auch das Fasten propagiert. Aber ursprünglicherweise war es eigentlich eine spirituelle Erfahrung und jeder, der einmal länger gefastet hat, wird merken, dass man eine bestimmte Klarheit im Kopf bekommt. Eine befreiende Klarheit. Ja, also das sind schon Dinge, die einen sehr großen Effekt haben können.
Wie gut ist Fasten denn erforscht?
Es beginnt relativ gut erforscht zu werden. Also ich denke mal, der Trend ist jetzt so seit 10 bis 15 Jahren, dass das überhaupt in die Wissenschaft hineingerutscht wird. Mittlerweile wird relativ viel sozusagen forscht und konkret auch bei Patientengruppen sich das angeschaut. Aber ich sage mal, der Großteil der Studien ist wahrscheinlich so in den letzten 10 Jahren passiert.
Die Charité in Berlin ist da, glaube ich, federführend in der Forschung, oder?
Genau, also in Europa auf jeden Fall. Da gibt es auch mittlerweile sehr viele Fastenstudien bei Diabetikern, bei Fettleberpatienten, bei Rheumapatienten, bei Asthmapatienten. Also da wird, also werden verschiedenste Krankheitsbilder jetzt auch hineingeholt. Wobei man da sagen muss, dass diese Effekte auch sehr stark über den zweiten Fasteneffekt laufen, nämlich über die Veränderung der Darmflora. Weil so das Fasten, wenn ich sozusagen dem Darm weniger Substrat dazugebe, dann kommt natürlich auch eine Veränderung der Bakterienstruktur im Darm. Das ist sozusagen die Folge des Fastens und das kann natürlich den Stoffwechsel, aber auch immunologische Prozesse verändern. Sehr, sehr spannende Hintergründe.
Welche Methoden des Fastens gibt es denn? Du hast vorher Wasserfasten angesprochen, du hast Suppenfasten angesprochen. Wann spricht man überhaupt von Fasten? Du hast gesagt, 4 Stunden nichts essen ist nicht Fasten.
Genau. Also generell kann man einteilen, es gibt ein Langzeitfasten und ein Intervallfasten. Beim Intervallfasten ist das Fasten, was ich sozusagen im täglichen Alltag umsetze. Und da geht es immer um diese mindestens 12 Stunden. Das heißt, wenn der Tag 24 Stunden hat und ich soll mindestens 12 Stunden nichts essen, damit ich einen Fasteneffekt habe, ist sozusagen, wenn ich 14 Stunden nichts gegessen habe, habe ich 2 Stunden echte Autophagiezeit. Darum hat sich dieses 16-8-Protokoll eigentlich ganz gut durchgesetzt. Das heißt 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden Essenszeit. Ja, das ist eigentlich eine relativ elegante Möglichkeit, im täglichen Alltag einige Stunden Autophagie zu stimulieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch ein Langzeitfasten. Da gibt es jetzt die Basisvariante, so wie ich es auch mehrfach gemacht habe, dass man wirklich Wasser fastet, dass man so wirklich 5 Tage oder eine Woche wirklich nur Wasser zu sich nimmt. Das ist natürlich für etwas für Leute, die wirklich sozusagen Interesse haben, dieses ursprüngliche Fasten zu erleben, weil es ist schon ein bisschen härter, muss man sagen. Ja, es ist möglich, wenn man keine schweren Erkrankungen hat an der Niere oder an der Schilddrüse, aber man sollte, wenn man sowas macht, definitiv mit seinem Arzt vorher Rücksprache halten, um mal zu schauen, ob das überhaupt für mich möglich ist. Aber dieses Wasserfasten über mehrere Tage ist sozusagen die reinste Form des Fastens, weil ich da in keiner Art und Weise Kalorien oder sonst irgendwas zu mir nehme. Der nächste Schritt wäre sonst ein Gemüsesuppenfasten, wo man sozusagen nur Gemüsesuppe löffelt und auch das Gemüse an sich nicht zu sich nimmt. Der nächste Schritt wäre sonst das Basenfasten, wie es oft genannt wird. Das ist also, wenn ich sozusagen nur Gemüse zu mir nehme. Das ist sozusagen eine Ernährung light. Da tue ich nicht wirklich echt fasten, weil der Körper ja nicht eigentlich in das eigentliche Fasten rutscht. Aber ich tue ihn halt in einige Tage nur gesund ernähren und das ist natürlich auch gut. Aber wenn ich ans echte Fasten denke, sollte man eigentlich die Kalorienzufuhr unter 300 Kilokalorien pro Tag bringen.
Beim Intervallfasten gibt es ja auch noch einen Tag zu essen und den anderen.
Genau, das ist also dieser Wechsel, dass man einen Tag isst und einen Tag nicht isst. Genau. Am Ende des Tages geht es immer darum, wie viele Stunden ich über der 12. Stunde nichts essen das Ganze mache. Und das ist wie Muskeltraining. Wenn ich 14 Stunden nichts esse, sprich 2 Stunden echte Autophagie, ist das natürlich gut. Aber wenn ich 6 Stunden echte Autophagie mache, also sprich 18 Stunden nichts essen, hat das natürlich einen großen Effekt.
Wenn ich jetzt noch nie gefastet habe, ist Intervallfasten ein guter Einstieg in das Fasten?
Also Intervallfasten ist eigentlich ein sehr, sehr leichter Einstieg. Weil was muss ich machen? Ich muss mir einfach meinen Tag so einteilen, dass ich ein 8 Stunden Essensfenster mir schaffe. Und da gibt es mittlerweile ganz gute Studien, dass es jetzt keinen großen Unterschied macht, ob ich das Frühstück wegnehme oder ob ich das Abendessen wegnehme. Ja, es gibt ja sozusagen mehrere Gedanken, dass man sagt, Frühstücken ist gescheiter als Abendessen. Da muss man zusammen, in den großen Studien sieht man da jetzt keine großen Unterschiede. Das heißt, das muss man sich individuell einfach überlegen, was einem leichter fällt. Aber prinzipiell könnte man sagen, ich fange um 8 Uhr in der Früh zum Essen an und esse halt bis 4 am Nachmittag. Oder ich fange erst um 12 zum Mittag Essen an und esse bis 8 am Abend. Wichtig ist, dass man in den 8 Stunden die Essenszeit macht und danach wirklich nur Wasser trinkt und den Körper in Ruhe lässt.
Wenn ich faste, um Gewicht abzunehmen, muss ich trotzdem schauen, wie viele Kalorien ich in den 8 Stunden zu mir nehme. Sonst nutzt auch nichts.
Da muss man sagen, also da gibt es jetzt auch neue Studien. Fasten rein zur Gewichtsreduktion ist oft ein bisschen schwierig, weil so wie du richtig sagst, es kommt schon auch darauf an, was ich in der Essenszeit dann zu mir nehme. Das heißt, wenn Leute sagen, ich würde gerne abnehmen, dann kann man auch gerne Intervallfasten dazu nehmen, aber natürlich ganz massiv darauf achten, was ich in den 8 Stunden Essenszeit zu mir nehme. Das ist natürlich das Um und Auf. Wenn ich dann natürlich nur Zucker und nur Kohlenhydrate esse, dann wird das mit dem Abnehmen nichts werden.
Was ist deiner Erfahrung nach die meiste Motivation zu fasten? Ist abnehmend die stärkste Fastenmotivation oder ist es eher eine spirituelle Erfahrung oder prinzipiell auf die Gesundheit zu schauen?
Ich glaube, 3/4 der Leute wollen abnehmen und vom restlichen Viertel, ein Achtel sozusagen, wollen generell im Körper mal was Gesundes tun und das andere Achtel, die wollen vielleicht einmal eine spirituelle Erfahrung machen. Also ich glaube, 3/4 ist dieses Abnehmthema. Das ist ja auch prinzipiell okay so, weil ja Fasten, und das ist ja auch total unterschätzt, dass das Fasten, diese Erfahrung, einige Tage nichts zu essen, kann ja dieses Craving, das was wir im Englischen oft sagen, also dieses ganz starke Lüsteln nach Zucker, nach schlechtem Essen, schon auch durch diese Fastenerfahrung verändern. Also das darf man nicht unterschätzen, was diese Erfahrung, hey, ich habe jetzt 5 Tage lang nichts gegessen, dass ich diese Stärke sozusagen kultiviere, hey, ich kann mich im Alltag zusammenreißen, dass ich eben nicht mich schlecht ernähre, sondern positiv ernähre, das kann schon einen großen Effekt haben.
Wenn ich jetzt zu fasten beginne, also nicht Intervallfasten, sondern ich mache jetzt 5 Tage Wasser- oder Suppenfasten, und ich habe am Vortag Schweinsbraten und Bier zu mir genommen. Sollte ich da auch einen sanften Einstieg und Ausstieg machen aus dem Fasten oder von 100 auf 0 und dann wieder von 0 auf 100 gehen?
Also prinzipiell tun kann man alles. Und ich glaube, prinzipiell geht's auch. Aber wenn man es elegant macht, dann sollte man eine Ein- und eine Auslaufphase machen. Eine klassische Einlaufphase, also es wird jetzt nicht der Einlauf in den Darm, wie das oft geht.
Das wurde ja auch gemacht, oder?
Ich weiß, aber da, wie gesagt, da gibt es keine Studien und ich sage das den Patienten immer, das ist prinzipiell nicht notwendig, außer man will das unbedingt. Ja? Diese Einlaufphase, die ich meine, ist, dass man wirklich am ersten Tag des Fastens auf 1000 Kalorien runtergeht, am zweiten Tag auf 500 und erst am dritten Tag auf 0 Kalorien. Dann tut sich der Körper sozusagen leichter. Und genau das Gleiche ist dann bei der Endphase, wo man dann wieder beginnt zu essen, dass man Fasten bricht, wirklich nur mit 300 bis 500 Kilokalorien, am zweiten Tag dann auf 1000 Kalorien und am dritten Tag auf 1500 und dann wieder normal essen.
Das macht es dem Körper leichter, sich darauf einzustellen.
Genau, und da gibt es diesen tollen Spruch, Fasten kann jeder, aber Fastenbrechen nicht. Das heißt, Fastenbrechen ist schwieriger als das Fasten an sich, weil nichts essen, das kriegt man hin. Aber wie ich das Fasten beende, ist mindestens genauso wichtig, wie ich das Fasten gemacht habe. Und da ist ganz wichtig, wenn ich dann Fasten breche, also wenn ich wieder zum Essen beginne, sollte das wirklich eine ganz, ganz geringe Menge an Kohlenhydraten sein. Also man sollte vor allem Proteine und Fett dann essen beim Fastenbrechen. In den ersten Tagen also nicht gleich in die Kohlenhydrate mit Zucker oder irgendwelchen banalen Nudeln oder Reis, sondern man sollte wirklich hochwertiges Gemüse zu sich nehmen, damit der Körper sich sozusagen langsam wieder an die Ernährung anpasst, weil nach einigen Tagen nichts essen er natürlich auch seine Reserven aufgebraucht hat. Und wenn man dann falsch Fasten bricht, dann werden die einfach wieder aufgefüllt und war das Ganze für nichts.
Du hast vorher schon die Begleitung angesprochen, wenn man noch nie gefastet hat, auch eine ärztliche Begleitung. Was heißt das, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich habe das noch nie gemacht, möchte jetzt fasten? Wie schaut dann deine Begleitung aus?
Ganz wichtig ist, dass man sich bewusst wird, was habe ich für Vorerkrankungen, was nehme ich für Medikamente, kann ich mit diesen Medikamenten fasten oder gibt es da Risiko? Da denke ich natürlich an Diabetiker, da denke ich an Insulin, da denke ich aber auch an Schilddrüsenerkrankungen. Das muss man natürlich im Vorfeld abklären, ja, weil es ganz wichtig ist, dass nicht durch das Fasten ich da eine akute Verschlechterung herbeiführen kann. Wenn man das aber mit dem Arzt gut bespricht, geht es für die meisten Patienten relativ gut und simpel. Ganz wichtig ist, Leute mit schweren Nierenproblemen und schweren Schilddrüsenerkrankungen sollten eher nicht fasten. Natürlich auch schwangere Frauen und auch Kinder sollten eigentlich nicht fasten.
Wenn ich jetzt Medikamente nehmen muss und die vertrage ich auf nüchternem Magen nicht zum Beispiel?
Ja, das ist natürlich dann ein bisschen ein Grenzfall. Da muss man sich überlegen, was heißt nüchterner Magen? Reicht es, wenn ich dann einen Kräutertee trinke? Ist das dann ausreichend, dass ich Medikamente vertrage? Wenn es wirklich so ist, dass das nur mit Essen geht, dann wird das halt dann einschränkend sein.
Du hast schon die Ausschlussfaktoren genannt. Gibt es auch eine Altersgrenze? Hast du gesagt, Kinder sollten nicht fasten?
Also unter 18 würde ich das definitiv nicht machen. Ja.
Was ist mit Personen, die an Essstörungen leiden oder gelitten haben?
Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Da sollte man sich hinsetzen und einmal drüber nachdenken, warum will man überhaupt fasten? Das ist schon auch wichtig. Und natürlich jemanden, der eine echte Essstörung hinter sich hat, das ist natürlich schon eine Gefahr, dass man dann wieder in sowas hineinrutscht. Also da würde ich dann individuell mit den Leuten das durchdenken, ob das dann in dem Fall einen Sinn macht oder ob man jetzt sagt, man macht eher ein Intervallfasten, dass man in den Alltag das einstreut, damit man dann nicht sozusagen in dieses Fastensucht wieder hineinrutscht.
Wenn Personen fasten, die das zum ersten Mal gemacht haben, melden die sich dann auch bei dir und sagen, boah, mir geht's jetzt so schlecht am dritten Tag, ich habe Kopfweh oder...
Die meisten Leute, also wenn jemand zu mir kommt und man gibt ihnen die Tipps und Tricks, dann funktioniert es meistens ohne ganz gut. Es gibt natürlich auch die Leute, die nach dem zweiten Tag anrufen und sagen, Herr Doktor, ich schaffe das nicht. Und dann sage ich immer, okay, dann essen sie halt wieder was. Ja, das ist ja nichts Dramatisches, wenn man einfach wieder was isst. Ja, aber es gibt halt, der wichtige Punkt ist, dass man halt genug trinkt. Das ist ein wichtiges Thema, gerade in der Fastenkrise ist das wichtig, damit man wirklich genug trinkt, damit nicht der Blutdruck zu weit hinuntergeht und auch die Kopfschmerzen. Und da kann schon auch magnesiumhaltiges Mineralwasser relevant sein. Und es wird auch beschrieben, dass zum Beispiel Olivenöl oder generell Öl an diesen Fastenkrisentagen, das ist ja ein bisschen Kalorien, aber dass das sozusagen diese Fastenkrise auch erleichtern kann.
Das heißt so ein Esslöffel Olivenöl.
Genau, ein Esslöffel Olivenöl, genau.
Wir haben schon über die Untersuchungen oder Studien zum Fasten gesprochen. Welche Fastenmethoden sind denn am besten untersucht in ihrer Wirkung?
Im Moment wird sehr viel mit Intervallfasten gemacht. Das heißt, wo man wirklich sieht, dass die Leute mit 16:8 zum Beispiel, und hat man sich angeschaut, wie reagieren Diabetiker drauf, wie reagieren Leute mit Bluthochdruck darauf. Die deutsche Arbeitsgruppe mit Professor Michalsen haben auch sehr viel mit Langzeitfasten gemacht, auch bei klassischen Lebensstilerkrankungen wie Bluthochdruck, Fettleber, Diabetes, Cholesterin etc. Und da wurden auch sehr gute Publikationen gemacht, wo man eben dann diverse Effekte sieht, wie zum Beispiel, dass die Fettleber weggeht, der Blutdruck runtergeht, Langzeitblutzuckerwerte sich reduzieren, Cholesterinwerte sich normalisieren. Also da gibt es ganz gut gemachte Studien. Es gibt auch Studien im Bereich immunologischer Erkrankungen, da auch zum Beispiel in Tiermodellen bei der multiplen Sklerose, wo man gesehen hat, dass Intervallfasten die Darmflora verändert und oder auch über andere Prozesse dann die Schubfrequenz bei MS-Mäusen zum Beispiel reduziert. Also das ist auch immunologisch nicht uninteressant, diese Fasteneffekte. Ja. Das ist das, was ich sozusagen in den Journalen mitbekomme, dass sich das in dem Bereich jetzt im Moment bewegt.
Welchen Personen empfiehlst du ganz konkret Fasten?
Allen Leuten, die gesundheitlich für sich etwas verbessern wollen. Leute mit klassischen Lebensstilerkrankungen, also ob das jetzt Fettleber, Diabetes oder generell Übergewicht zu tun haben, nämlich aus dieser ganzheitlichen Zugangsthematik. Also nicht nur, ich will jetzt Gewicht reduzieren, sondern um einfach mal zu erleben, weil sehr viele Leute haben einfach im ungezügelten Leben ihre Risikofaktoren akquiriert. Und wenn ich dann in einer Fastenwoche draufkomme, naja, jetzt habe ich es 5 Tage geschafft, nur Gemüsesuppe löffeln, dann werde ich es ja wohl nächste Woche schaffen, dass ich nicht jeden Tag nur Cola trinke, sondern vielleicht einfach Wasser trinke. Und das hat unglaubliche Effekte manchmal auf die Psyche der Leute, dieses Empowerment, wie man sagt im Englischen, also das Gefühl, ich kann das eigentlich selber in die Hand nehmen, ich bin jetzt nicht der Sklave von schlechter Ernährung, sondern das kann schon ich auch das Zepter in die Hand nehmen und sagen, ich übernehme Verantwortung für meine eigenen Entscheidungen. Das ist schon eine gute Sache. Also solchen Patienten würde ich das in ärztlicher Begleitung natürlich, aber schon empfehlen, sowas einmal auszuprobieren.
Wie schaut's denn aus mit Sport, körperlicher Anstrengung während des Fastens?
Moderate Ausdauerbewegung, sprich längere Spaziergängen, sollte man sogar machen. Was man nicht machen sollte, ist High Intensity, also Hochintensitätssachen wie Liegestütz, Klimmzüge, Bergläufe oder solche Sachen, das ist definitiv nicht empfohlen. Aber lange Spaziergänge, am besten mit guten Freunden, wo man gute Gespräche führt, und auch moderate Bewegungsturnübungen, um die Muskulatur ganz gut zu stimulieren, das ist auf jeden Fall möglich und wird eigentlich auch empfohlen, sowas zu machen.
Intervallfasten ist ja etwas, was man relativ gut in den Alltag integrieren kann. Beim Langzeitfasten, wenn ich in der Arbeit sehr unter Stress stehe zum Beispiel, ist es da gescheit, dann eine Fastenwoche einzulegen oder sollte man auch die Möglichkeit haben, den Alltag etwas entspannter angehen zu können während des Fastens?
Also wenn man wirklich plant, eine ganze Fastenwoche zu machen, dann würde ich mir definitiv frei nehmen. Ja, weil wenn ich in diesem stressigen Alltag drin hänge und dann habe ich mittendrin eine Fastenkrise, ich glaube nicht, dass das Spaß macht. Und es ist auch ein bisschen weg vom Sinn, weil das Fasten soll ja auch ein bisschen in die Mitte führen, nämlich auch vom mentalen Zustand. Also man sollte da schon auch schauen, dass man da vielleicht sich ein bisschen nicht nur fastet im Bereich des Essens, sondern vielleicht auch mit dem Handy fastet, vielleicht auch mit Kommunikation fastet. Ein bisschen eine Introversion startet, ein bisschen mit sich selber Kontakt bekommt, vielleicht mit Leuten, die einem gut tun, Kontakt bekommt. Also ich würde das, wenn man schon die Möglichkeit hat, das zu planen, das immer eigentlich als Urlaubswoche machen.
Das wird ja auch angeboten, um nicht wenig Geld übrigens, ja, eine Fastenwoche zu machen. Das können wir billiger zu Hause haben, oder?
Genau, so prinzipiell kann man sowas natürlich machen und begleitet, muss man dazu sagen, macht es den Leuten oft mehr Spaß. Das heißt, wenn man sagt, man geht in ein Hotel oder in eine Kurmöglichkeit, wo gefastet wird, das kann natürlich dann eine Dynamik, auch eine positive bekommen, aber prinzipiell kann man das auch alleine machen. Ja? Und ich sage ja immer zum Spaß, Fasten kostet ja nichts, kostet ja weniger. Ja? Also das muss man auch mit Humor ein bisschen sehen.
Das ist eh ein Thema in der Forschung. Warum wird an etwas geforscht, was eigentlich nichts kostet? Wer finanziert denn diese Forschung?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt ja Gott sei Dank auch Forschung, die schon gemacht wird, weil Dinge relevant und interessant sind, weil sonst könnte man eigentlich eh zusperren, wenn alles, was wir forschen, immer nur Geld bringen soll. Aber natürlich die großen Dinge wie Ernährung, Bewegung, psychosoziale Sachen und Fasten, das ist in der Forschung schon noch weit hinten im Vergleich zu großen Medikamentenstudien. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, weil natürlich Fastenforschung bringt natürlich niemandem viel Geld, wenn ich herausfinde, dass zweimal im Jahr, eine Woche nichts essen was bringt. Das ist natürlich eher unattraktiv, aber medizinisch hochrelevant, genauso wie Bewegung hochrelevant ist. Auch zur Bewegung gibt es, wenn man es vergleicht, relativ wenig Studien.
Adrian, lass uns gegen Ende unseres Gesprächs noch gemeinsam ein paar Mythen anschauen und checken, was da wirklich dran ist. Mythos oder Wahrheit? Ohne Frühstück ist der Stoffwechsel ruiniert.
Ja, da gibt es natürlich keine wirklichen Studien dazu. Ja, also man hat sich das angeschaut und man muss das durch den Leuten auch immer erzählen, dass den Leuten ja bewusst wird, dass ein sehr großer Anteil der europäischen Bevölkerung ihr Hauptessen eigentlich am Abend zu sich nimmt. Also Italien, Frankreich, ich glaube Portugiesen sind auch eher in die Richtung. Und diese Länder haben definitiv eine viel geringere Sterblichkeitsrate und vor allem Schlaganfall-Herzinfarktrate als wir in Österreich oder in den nordischen Ländern. Das heißt, dieser Mythos, dass das Frühstück entscheidend ist, kann man zumindest studientechnisch jetzt im Moment nicht unterstreichen.
Ich bin keine Frühstückerin und habe als Kind schon darunter gelitten, dass ich immer was essen musste in der Früh.
Ich glaube, das ist das, was wir oft reden, dieses Individuelle. Ich glaube, wir müssen uns selber kennenlernen und man muss selber einfach spüren, was einem gut tut.
Mythos oder Wahrheit? Man verliert beim Fasten Muskelmasse.
Das hat man sich genau angeschaut mit Magnetresonanzuntersuchungen, also mit hochauflösenden Bildern, wo man die Muskulatur darstellt. Und man kann, wenn man bis zu 3 Wochen richtig und gut fastet mit Bewegungsübungen, dann verlieren sie keine Muskelmasse, die Patienten. Das heißt, erst nach 3 Wochen, das ist schon sehr, sehr lange. Also das, wenn jemand über 3 Wochen fasten will, dann sollte man das wirklich genau reflektieren, warum das gemacht wird. Und dann sollte man es definitiv nur kontrolliert machen mit ärztlicher Begleitung. Aber alles, was darunter ist, wenn man das richtig macht, dann verliert man keine Muskelmasse.
Wenn ich beim Fasten den ganzen Tag im Bett liege, schon.
Wahrscheinlich schon, aber das tue ich dann ohne Fasten auch.
Mythos oder Wahrheit? Fasten entgiftet den Körper.
Ja, das ist immer so diese Sache, dieses mit dem Entgiften. Ich meine, das, was wir wissen, die Autophagie passiert und das ist ja eine Art von Zellschrottabbau. Ja? Aber man muss dazu sagen, diese klassischen Entgiftungstheorien, da gibt es keine wirkliche Wissenschaft noch dazu. Ja, also da halte ich mich schon eher an diese Wissenschaftlichkeit. Aber ich denke mir, Autophagie, das ist ja schon immer ein Medizinnobelpreis, das ist schon ein großer Input und dann kann man sagen, okay, da passiert schon was im Körper.
Mythos oder Wahrheit, Fasten verlängert das Leben?
Ja, also wo wissen wir das? Wir wissen das natürlich bei Einzellern, also wir wissen das bei Bakterien, wir wissen es bei Hefen und wir wissen es auch bei Mäusen und auch bei Affen. Bei Menschen haben wir noch zu wenig Studien, weil natürlich das extrem schwierig ist, sowas zu beforschen, weil ich kann ja nicht jemanden 40 Jahre lang zwangsbefasten und das wäre nicht wirklich ethisch, ja. Aber die Hinweise sind definitiv auch aus Maus- und Tiermodellen, dass das Fasten das Leben verlängern könnte.
Mythos oder Wahrheit, nach dem Fasten nimmt man doppelt so viel zu.
Das ist das, was ich vorher gesagt habe mit dem Fastenbrechen. Das hat schon einen wahren Hintergrund. Der Körper ist nach einigen Tagen Fasten natürlich voll in den Entzugsmodus, ich möchte wieder essen. Und wenn ich danach nicht auf die Ernährung achte, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Also auf das muss man definitiv achten.
Wenn du jetzt eine Empfehlung mitgeben müsstest für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht überlegt haben, einmal zu fasten, aber sich noch nicht näher damit beschäftigt haben. Wie würdest du sagen, sollten die es angehen?
Also ich würde sagen, man sollte sich überlegen, was möchte ich erreichen? Also warum will ich fasten? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wer bin ich? Also was habe ich für Vorerkrankungen? Wie ist meine Lebenssituation? Was für Faktoren gibt es, die ein Fasten beeinflussen können? Und dass man sich dann gemeinsam mit seinem Hausarzt zusammensetzt und das Ganze mal durchdenkt. Was gibt es für Möglichkeiten und dass man dann eine Entscheidung trifft, was ist das Ziel, was ist die beste Methode und auf was muss ich aufpassen. Und dann steht einem guten Fastenerlebnis eigentlich nichts mehr im Weg.
Das heißt, Fasten ist ein Werkzeug oder eine Methode, wie ich mich gut mit meiner Gesundheit auseinandersetzen kann.
Genau.
Und bei jedem Instrument geht es darum, dass man es richtig einsetzt. Mhm. Da haben wir heute viele Hinweise von dir bekommen. Danke für das Gespräch und auf gutes Fasten. Ich weiß nicht, wann du das nächste Mal machst.
Ja, ich mache es meistens am Jahresbeginn. Also jetzt im Moment ist für mich keine klassische Fastenzeit, wobei man es aber immer machen kann natürlich, je nachdem, was man halt will.
Die Fastenzeit ist ja schon vorbei, aber Genau. Vielleicht ist nach der Osterföllerei Ja. Auch eine gute Möglichkeit, mit dem Fasten zu beginnen.
So ist es. Man kann das jederzeit durchziehen.
Adrian, schön, dass du heute da warst.
Herzlichen Dank.
Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Und wenn euch interessiert, was wir außer Podcasten sonst noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und begegnungszentrum-volzberg.at. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig,